Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Mit brachialen Methoden setzt der amerikanische Präsident das um, was in den erzkonservativen Beraterzirkeln vor den Wahlen vorbereitet wurde. Das Ergebnis unter anderem haarsträubende Visionen zum Gazastreifen als blühende Riviera oder die knallharte Realität, die Abwicklung der Behörde USAID. Reporter ohne Grenzen warnen vor den Auswirkungen dieses Kahlschlags auf Medien weltweit. Wir werden darüber sprechen. Dann blicken wir zu einer Theaterpremiere nach Stuttgart und zu einer Opernpremiere nach Chemnitz und besuchen eine ganz bemerkenswerte Ausstellung im Whitney Museum in New York. Es ist eine in der Kunst immer wieder geübte, also beliebte Technik, Werke zu überschreiben oder auch zu übermalen. Also in der Musik zum Beispiel gibt's das oder in der Malerei. Und auch Theatertexte werden oft gewissermaßen nur als Material benutzt, um neue Perspektiven zu zeigen. Shakespeares King Lear zum Beispiel am Schauspiel Frankfurt oder am Gorki-Theater in Berlin wurde aus dem König eine Königin, Queen Lear. Die Meinungen im Publikum und in der Kritik waren damals durchaus gespalten. Jetzt hat Falk Richter für das Theater Dramaten in Stockholm eine Überschreibung geschrieben, die zwar Lear heißt, es wohl aber nur als Rahmen für eine neue Geschichte benutzt. Michael Lages wird uns nun berichten, wie die deutschsprachige Erstaufführung in Stuttgart am Schauspiel ausgefallen ist. Er hat sie gesehen und ist jetzt zugeschaltet live. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
King Lear, seine drei Töchter und das aufzuteilende Erbe. Welche Geschichte entwickelt denn Falk Richter zusätzlich zu diesem klassischen Theaterstoff als Vorlage?
Also es ist tatsächlich nach wie vor der klassische Theaterstoff. Drumherum gibt es eine Art Rahmenhandlung, die aber immer wieder auch ins Spiel eingreift und sozusagen den Gang der Handlung begleitet, aber nicht wirklich verändert. Diese Rahmenhandlung geht so, ein alter Regisseur will Lear inszenieren, soll und will Lear inszenieren, wird aber schwer krank und muss sich aus der Arbeit zurückziehen. Seine Tochter, die ist auch Regisseurin, übernimmt. Und damit haben wir sozusagen eine Doppelung der Geschichte, denn sie, diese Tochter Karin des alten Mannes Thomas Lind, die tatsächlich begibt sich nun ja in eine Art weitere Lear-Tochter hinein, weil sie verhandelt mit ihrem Vater im Krankenbett genau die Katastrophen, die sich auch zwischen dem Lear, der sein Reich wegschenkt an zwei von seinen drei Töchtern, die er sich mit ihnen einhandelt. Und auf diese Weise ist der Zugang sozusagen erweitert, natürlich auch in die Gegenwart gezogen, in die Kunstproduktion reingezogen natürlich auch. Und der Abend wird, und das finde ich jetzt durchaus auch ein bisschen überraschend, tatsächlich dadurch reicher.
Also eine Auseinandersetzung auch zwischen der Regie-Tochter mit dem Regie-Vater. Und wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Auseinandersetzung.
Du trittst ab und hinterlässt uns ein verseuchtes Erbe. Verseuchte Lüfte, verseuchte Meere, verseuchte Landschaften. Macht euch die Erde untertan, war das Motto von dir und deinen Leuten, ohne Rücksicht auf Verluste. An uns habt ihr doch in eurem Wachstumsrausch kein einziges Mal gedacht. Anstatt uns zu verfluchen, würde es euch besser anstehen, euch auf den Boden zu werfen und uns um Verzeihung zu bitten für all dieses Chaos, was ihr hinterlassen habt. All die Dreck, all diese Zerstörung, eine Welt voller Kriege, Waldbrände, Dürren, Hungersnöte.
Das also die heftigen Worte. Ist das ein Vater-Tochter-Drama, was da Falk Richter in der Essenz eigentlich geschrieben hat?
Ja, und es ist vor allen Dingen ein Politdrama daraus geworden, haben wir ja auch gerade eben gehört. Die Welt, die die Väter ihren Töchtern hinterlassen haben. Ich muss übrigens ganz bisschen korrigieren, das ist eine von den Töchtern, von den Lear-Töchtern, die mit ihrem alten Vater abrechnet. Ich glaube, es ist die ältere, Goneril, die tatsächlich in den Konflikt, der bei Shakespeare steht, hinein operieren. Aha. Sozusagen die Haltung von heute, dass sich die junge Generation lauthals beschwert über das, was die ältere Generation der Jüngeren hinterlassen hat. Das kommt auch bei den Regie Vater und Mutter, Vater und Tochter vor. Und es ist alles ziemlich einleuchtend aus einem sehr einfachen Motiv raus. Denn wenn Sie Shakespeare-Stücke gut kennen, dann wissen Sie, da kommen Mütter eigentlich sehr, sehr selten vor. Da kommen immer wieder Töchter vor, da kommen Söhne vor, aber Mütter, Väter auch. Aber das ist tatsächlich eine Leerstelle bei bei Shakespeare. Und es ist, glaube ich, eine sehr kluge und geradezu perfide Gegenwartseröffnung, die Falk Richter dadurch macht, dass er hier eindeutig den Frauen, den Nachgeborenen, den Töchtern, und zwar auf der Bühne, also auch hinter der Bühne, sozusagen das Urteil über die Generation vor ihnen zugibt.
Beschreiben Sie doch mal, Herr Lages, was Sie da auf der Bühne gesehen haben, wie dieses Spiel im Spiel funktioniert.
Das Spiel im Spiel funktioniert tatsächlich über die Drehbühne, manchmal auch über den Vorhang, wo vorne die Tochterregisseurin mit einer Schwester, die sie auch hat, die sich aber nie um den alten Vater gekümmert hat, telefoniert und sozusagen so eine Art Frauen-Töchter-Solidarität zu erreichen versucht, um mit dem Alten noch umgehen zu können, der wirklich immer debiler und kränker wird in seinem Krankenbett. Die Bühne selbst ist von Wolfgang Menardi wirklich sehr eindrucksvoll gebautes Areal. Wir sehen quasi einen Königspalast, der nur aus, ja, da hängen lauter schwarze Fahnen und da steht ein schwarzes Denkmal in der Mitte, das ist sozusagen wahrscheinlich ein Vorfahr von Lear, der auch eine schwarze Fahne trägt, während Lear selber blendendes Weiß mit einem schwarzen Schal trägt. Also das ist optisch schon sehr auf Kontrast gebaut und zwar sehr klug und geschickt auf Kontrast gebaut. Und wir sehen tatsächlich einen sozusagen zu nichts zerfallenden Herrscher Lear, der zu Anfang sehr, sehr schick und sozusagen einflussreich und ein starker Herrscher sein könnte, unter dem aber tatsächlich schon der Zerfall wütet. Und wir sehen die Töchter, die im Vergleich dazu von Anfang an schick und immer böser werden.
Gibt es denn auch einen Kontrast zwischen der Shakespeare-Sprache oder der Falk-Richter-Sprache? Oder hat Falk Richter auch den Shakespeare sozusagen so aktualisiert? Ich hatte ja gedacht, dass das die Tochter sei und nicht eine Shakespeare-Figur.
Ich glaube, er hat mit einer guten Übersetzung, die steht leider nicht im Programmheft, ich gucke gerade, ist er damit umgegangen und hat den Text oder die Worte, die Sprache relativ nah in die Gegenwart geholt. Vor allen Dingen dann später, wenn auch die Geschichte des später erblindenden Gloucesters, dem die Augen genommen werden, und seiner beiden Söhne, also des Guten und des Bösen. Das ist ja sozusagen die Parallelgeschichte bei Shakespeare schon. Und da wird die Sprache noch viel deutlicher gegenwärtig und von hier und heute. Und wenn diese ganzen Abrechnungen mit der Politik von heute und der mit dem gesellschaftlichen Zustand von heute, wenn das immer wieder auftaucht, dann ist das natürlich ganz von heute. Da kommt man mit der alten Sprache gar nicht mehr ran. Ich finde es hübsch, dass dieser alte Shakespeare-Spruch, der ist, glaube ich, ziemlich original. Das ist das Schlimme in der Welt, dass irre Blinde führen. Das ist ein Szenenbeifall. Da denken sich die Leute tatsächlich ihr eigenes Teil dabei, wer gerade wen führt. Und wenn ich noch schnell erwähnen darf, es ist aber trotzdem auch ein Abend, der einen Nachteil hat, finde ich, nämlich, dass er unentwegt erklärt, was er sagen will. Also im Shakespeare-Lear kann ich mir selber meine Gedanken machen und alle die Konflikte, die bei Lear vorkommen, zumessen auf das, was ich auf der Bühne sehe. Hier kriege ich immer alles erklärt.
Wir sollten auch natürlich über die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen. André Jung hat den Lear und den Regisseur Thomas Lind gespielt. Hat Sie das alles überzeugt?
Ja, das Ensemble ist generell ziemlich klasse. Vorige Woche in Düsseldorf schien es ja so zu sehen, als wenn der Star Burkhard Klausner und das Ensemble ein bisschen auseinanderfielen. Das ist hier überhaupt nicht so. André Jung ist ein wirklich sehr, sehr eindrucksvoller Lear in all seinen Zuständen. Silvana Krapatsch, mit der er privat liiert ist, ist seine Tochter auf der Bühne. Das ist die Tochter Karin Lind, sehr, sehr stark, weil sie immer wieder sozusagen diesen Echoraum Gegenwart reinholt. Und auch der Rest des Ensembles, also vor allen Dingen Michael Stiller, der den Graf von Kent spielt und gleichzeitig den Narren macht. Das ist ein Ensemble, das sich wirklich unbedingt sehr sehen kann. Es gibt ein paar Tricks, die vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wären. Es geht irgendwann mal der jungen Regisseurin darum, dass dieser Narr, dass das doch irgendein zeitgenössischer Comedian sein müsste und die machen dann so eine Art Casting im Video. Das ist ziemlich albern und das müsste nicht wirklich sein. Aber ansonsten ist der Abend sehr stringent, sehr klar und sicher geführt, trotz eben dieser ewigen Belehrsamkeit, aber das ist halt so häufig im Theater im Moment. Und das ist ein Lear, der diese Überschreibung unbedingt vertragen hat.
Lear von Falk Richter, nach William Shakespeare, die deutschsprachige Erstaufführung am Schauspiel Stuttgart. Michael Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Der argentinische Präsident Milei ist im Wahlkampf mit einer Kettensäge aufgetreten. Er hat sie geschwungen und angekündigt, er würde nach seinem Wahlsieg mit dieser Kettensäge den vermeintlich aufgeblähten Staat zurechtstutzen. Er hat es getan. Ähnlich radikal geht nun auch Donald Trump vor, allerdings in anderen Größenordnungen. Manche bezeichnen sein brachiales Vorgehen als Methode Kettensäge. Das aktuelle Beispiel, die Entwicklungsbehörde USAID, soll in kürzester Zeit von 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 300 reduziert werden. Das Projekt wird maßgeblich vom Milliardär Elon Musk betrieben. Die Auswirkungen werden weltweit zu spüren sein, nicht nur unmittelbar in der Entwicklungs- und auch in der Gesundheitspolitik, auch Medien in der ganzen Welt werden diesen Kahlschlag zu spüren bekommen. Darauf hat jetzt Reporter ohne Grenzen hingewiesen, die Geschäftsführerin Anja Osterhaus, und sie ist jetzt am Telefon. Frau Osterhaus, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Warum sind denn Medien betroffen? Wie hängen denn US-amerikanische Entwicklungshilfe und Journalismus weltweit zusammen?
Es gibt ja Medienentwicklungsförderung. Auch die Bundesregierung unterstützt Medien weltweit, gerade in Regionen und in Ländern, von denen es leider sehr viele gibt auf der Welt, wo Pressefreiheit nicht einfach ist, wo Journalisten und Journalistinnen aufgrund ihrer Berichterstattung bedroht werden, ins Gefängnis kommen, im schlimmsten Fall verhaftet, getötet, gefoltert werden. Und um diesen freien Medien weiter die Arbeit zu ermöglichen, brauchen sie natürlich auch Finanzierung. Das heißt, es gibt Medienentwicklungszusammenarbeit von verschiedenen Staaten, gerade um eben diese unabhängigen Stimmen aufrechtzuerhalten. Und das gab es eben auch von Seiten der USA. Es waren tatsächlich 268 Millionen Dollar, die der Kongress zur Unterstützung unabhängiger Medien bereitgestellt hat. Und die sind jetzt zum großen Teil eingestellt worden.
268 Millionen Dollar in, ich glaube, 30 Ländern. Und da werden auch Exilmedien unterstützt. Also nicht nur die Medien in den jeweiligen Ländern, sondern auch Medien, die gar nicht mehr in den Ländern arbeiten können, sondern aus dem Exil heraus tätig sind.
Genau, also sowohl in den Ländern vor Ort, aber das ist eben manchmal wirklich nicht mehr möglich. Die Journalisten müssen raus aus ihren Ländern, weil sie dort nicht mehr arbeiten können. Und USAID hat tatsächlich auch Exilmedien unterstützt.
Man muss es ja betonen, die Gelder fördern also unabhängige Medien. Es ist nicht so, dass die Entwicklungsbehörde dann Inhalte aber auch vorgibt.
Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht so. Und wir müssen uns auch bewusst sein, das sind ja nicht nur die USA oder Deutschland, die unabhängige Medien fördern. Medien werden insgesamt häufig auch von Russland zum Beispiel finanziert mit ihren eigenen Interessen. Wenn wir mal schauen, was zum Beispiel in Serbien passiert oder in der Republik Moldau, da gibt es ja auch wirklich große Kämpfe um den öffentlichen Raum und welche Informationen dort reinkommen. Und wir wissen alle, die Methoden aus Russland und anderen Ländern sind zum Teil schon wirklich eindeutig, die eigene Propaganda zu unterstützen. Und wenn dann die Unterstützung aus der sogenannten westlichen Welt, aus den USA, aus der EU und so weiter entfällt, dann ist dieser Propaganda natürlich noch weniger entgegenzusetzen.
Die Auslandshilfen sind zunächst für 3 Monate ausgesetzt. Jetzt, was besagt denn diese Frist, Frau Osterhaus? Geht es danach vielleicht im besten Falle doch mehr oder weniger weiter wie bisher? Oder werden in dieser Zeit wirklich völlig neue Bedingungen geschaffen? Werden da die Strukturen endgültig kaputt gemacht?
Gerade diese abrupte Aussetzung ist wirklich eine Katastrophe. Also die Medienhäuser konnten sich überhaupt nicht vorbereiten darauf. Das ist ja quasi von einem Tag auf den anderen, wird einfach der Geldhahn zugedreht. Das stürzt wirklich einige dieser gerade kleineren Medienhäuser in existenzielle Bedrohung. Und weil wir jetzt wissen, dass die gesamte Entwicklungsbehörde ja de facto abgewickelt werden soll, besteht wirklich sehr wenig Hoffnung, dass das Geld oder die Finanzierung wieder aufgenommen wird anschließend.
Wenn es jetzt zum Beispiel Exilmedien auch nicht mehr geben wird, wer wird denn dann ihre Arbeit übernehmen? Wer wird das entstandene Vakuum da vielleicht füllen?
Ja, zum Glück sind die Exilmedien ja nicht komplett abhängig von US-Geldern. Es gibt ja auch andere Finanzierungen. Das ist wirklich immer ein großes Problem für Exilmedien, überhaupt an Finanzierung zu kommen. Zum Teil ist es dann die Community von Mitbürgern und Mitbürgerinnen aus dem gleichen Land, zum Beispiel in Russland, die russische Dissidenten und Menschen, die aus Russland geflohen sind oder weggegangen sind, weil sie dort nicht mehr weiter arbeiten konnten oder nicht bereit sind, dieses Regime weiter zu unterstützen. Die unterstützen natürlich zum Teil auch gerade die Exilmedien, die russischen in Deutschland oder in anderen Ländern des Westens. Aber diese Finanzierung reicht häufig nicht. Deswegen braucht man eben auch Unterstützung von Stiftungen oder von staatlicher Seite.
Es gibt jetzt in den USA zahlreiche Falschmeldungen, die auch von Musk und Trump geteilt werden und auch von Mitgliedern, unter anderem hier in Deutschland von der AfD. Da wird zum Beispiel fälschlicherweise behauptet, prominente US-Schauspielerinnen würden von USAID dafür bezahlt, in die Ukraine zu fahren. Oder die Behauptung, das US-Medienunternehmen Politico hätte 8 Millionen Dollar erhalten. Das sind falsche Tatsachen. Und diese Tatsachen sind dann Grundlage für politische Entscheidungen. Was bedeutet das?
Das ist sehr besorgniserregend und genau deswegen brauchen wir unter anderem auch Exilmedien, weil wir haben da Kenntnisse über die Realität vor Ort, über Falschmeldungen in Bezug auf sehr viele Kontexte, brauchen wir gerade die Kenntnisse der Menschen vor Ort, die zum Teil eben in Exilmedien arbeiten, um dem etwas entgegensetzen zu können. Also von daher sind diese Medien tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch um uns objektive und faktenbasierte Informationen zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht noch ein Gedanken zu den Medien in den USA, Frau Osterhaus. Gibt es da auch schon Bewegung? Sehen Sie da Entwicklungen, die Sie mit Sorge beobachten?
Ja, natürlich. Wir haben große Sorgen um die Lage in den USA. Wir wissen von Trumps Feindseligkeit gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien. Er bezeichnet sie ja schon lange als Feinde des Volkes, denunziert kritische Berichterstattung als Hexenjagd und hat jetzt die ersten Schritte auch eingeleitet. Zum Beispiel dadurch, dass eben dieses Rotationsprinzip, wie es genannt wird, im Weißen Haus und Pentagon eingeführt wurde für Pressekonferenzen, wo jetzt auch Influencer und Podcaster zugelassen werden und dafür die wirklich etablierten, seriösen Medien ihre Plätze verlieren zum Teil. Also das startet gerade, aber wir machen sehr große Sorgen darum, dass auch in den USA die Pressefreiheit eingeschränkt wird.
Und Sie werden das natürlich als Reporter ohne Grenzen weiter beobachten. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt aus Deutschland heraus, da irgendetwas zu bewirken?
Ja, insgesamt ist es wirklich sehr schwierig. Wir können diesen großen Verlust oder dem Abstellen dieser Finanzierung von USAID nicht wirklich was entgegensetzen. Wir können dazu aufrufen, dass zum Beispiel die Bundesregierung ihre Medienentwicklungszusammenarbeit ausbaut, vielleicht auch Überbrückungsfinanzierung leistet. Wir selber unterstützen natürlich auch, gerade wenn Medienschaffende direkt bedroht und betroffen sind. Der JX Fund ist ein Fonds, den Reporter ohne Grenzen mitgegründet hat. Der steht gerade auch für Exilmedien, stellt denen Unterstützung zur Verfügung. Aber diese Löcher, die dort gerissen werden, gerade von Seiten der USA, die können wir nicht abfedern. Und auf die Pressefreiheit in den USA können wir natürlich von hier aus auch sehr wenig Einfluss nehmen.
Wie der Kahlschlag bei USAID oder USAID auf Medien weltweit trifft. Anja Osterhaus war das, Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen. Frau Osterhaus, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Paris, das 19. Jahrhundert, Montmartre, die Bürger mit wenig Geld und die Künstler, die sich irgendwie durchschlagen, das klingt heute ein bisschen nach Klischee, nach La Bohème. Als der Komponist Gustave Charpentier diese Atmosphäre in seiner Oper Louise beschrieb, war sie natürlich bittere Realität, die Armut der Menschen, ihre Sorgen und Sehnsüchte damals hochaktuell. Charpentiers Oper Louise erzählt genau von dieser Realität. Die junge Louise aus ärmlichen Verhältnissen verliebt sich in den Künstler Julien. Das Werk war in der Entstehungszeit ein großer Erfolg. Heute steht das Stück eher selten auf den Opernspielplänen. Jetzt hat das Theater Chemnitz entschieden, dem Stück eine neue Chance zu geben. Ob das überzeugend gelungen ist, das wird uns nun Uwe Friedrich berichten. Er hat die Premiere für Fazit gesehen und ist jetzt live aus Chemnitz zugeschaltet. Herr Friedrich, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die junge arme Bürgerstochter verliebt sich in den Künstler. Wie wird denn aus dieser einfachen Geschichte eigentlich, wie wird daraus ein großer Opernstoff?
Der wird mit jeder Menge Genreszenen zu einem großen Opernstoff. Also es gibt eben viel fröhliche Bohème. Sie haben schon Puccinis La Bohème erwähnt. Das ist jetzt die auch musikalisch-französische Variante davon. Es gibt ein großes Fest. Eigentlich viel zu sehen. Was das wirklich Interessante an dieser Oper ist, es ist auch eine riesige Emanzipationsgeschichte, denn Louise flieht aus diesem engen Elternhaus, wo die Eltern, wo Vater und Mutter, vor allem der Vater, sie emotional erpressen, dass sie es Liebe verkaufen und sagen, bleib doch bei uns, geh nicht zur Bohème, such nicht deine Freiheit bei uns, das ist viel schöner und natürlich viel ehrenhafter.
Also eine Emanzipationsgeschichte, wie setzt das jetzt die Regisseurin Rahel Thiel um aus dieser Vorlage?
Erstens verlegt sie es in die, sagen wir mal, nähere Gegenwart. Es wird noch mit der Schreibmaschine geschrieben, nicht mit dem Computer, aber es ist eindeutig nach dem Zweiten Weltkrieg und sie hat sich dafür eine Bühne von Volker Thiele bauen lassen mit verschiedenen Rahmen und Fenstern, die sich öffnen können. Hinter diesen Fenstern verlockt dann die Bohème. Luise ist für sie eine Frau, die sich in ihre Traumwelt hineinsteigert und das ist eine Regieentscheidung. Also diese Bohème gibt es eigentlich gar nicht wirklich, das bildet sie sich nur ein. Das ist eine Entscheidung, die aber der Regisseurin eine Menge Ballast auflädt. Das, ich muss das jetzt mal ein bisschen trennen in eine technische und eine künstlerische Note. Technisch kann Rahel Thiel ungeheuer viel. Das ist toll gearbeitet, wie diese übergriffigen Eltern gruselig an dieser Luise rumfummeln, wie diese Bohème Trugbilder in diese kleine, relativ schäbige Wohnung eindringen. Alles toll gemacht, überzeugt mich aber nicht wirklich, weil es doch sehr quer steht zum Libretto und zur Musik. Was ich ihr fast schon übel nehme, ich sag's mal etwas milder, was mich sehr überrascht hat. Das Finale ist, dass Luise sagt, so, liebe Eltern, das wird nichts mit uns. Seht zu, wie ihr klarkommt. Ich gehe nach Paris, ich gehe zur Bohème, ich führe ein tolles, neues, freies, auch sexuell befreites Leben. Da ist das Libretto für 1900 schon verblüffend deutlich. Hier ist es so, es gibt eine große Treppe auf der Bühne und Luise stürzt sich in den Tod wie Tosca von der Engelsburg. Und da muss man mal sagen, im Jahr 1900 ist es echt überraschend, dass ein im Grunde veristischer Komponist mal die Frau überleben lässt. Und jetzt kommt ausgerechnet eine Regisseurin und schickt sie in den Tod, statt zu sagen, liebe junge Chemnitzer Mädchen und Jungen, die ihr solche Eltern habt, geht hier weg. Geht nach Berlin oder nach Paris oder nach London, geht in die Freiheit. Stattdessen erzählt sie es als eine Geschichte des aufsteigenden Wahnsinns und des Suizids. Fand ich überraschend.
Jetzt wollen wir über die Musik sprechen. Wir hören einfach mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Musik, und zwar die Titelpartie Luise, gesungen von Elisabeth Doppheide. Wir hören es, Herr Friedrich, das ist eine tolle Stimme, die wir da gerade vernommen haben.
Unbedingt, und da ist richtig was los, die kann diese Ausbrüche genauso gestalten wie die lyrischen Passagen. Die Oper ist in den bis zur Pause in den ersten zwei Akten sehr lyrisch, das macht sie auch ganz toll. Julien Daniel Pataki, ein ebenso kraftvoller Tenor, sehr höhensicher, der die übergriffigen Eltern, das sind Paula Meisinger und Thomas Essel, die singen alle gut. Die vier Hauptpartien sind richtig klasse. Dann haben wir jede Menge Genrefiguren bis zur Kohlensammlerin, singen die wirklich gut. Und Maximilian Otto ist der junge Dirigent, der diese, ja doch, Verismo-Oper mit all ihren Lyrismen und überall, wo es knallt, mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz wirklich zum Blühen bringt. Dieser Mann hat eine Vorstellung von Klang, von Harmonie, von Entwicklung in dieser Musik, kann das Tempo anziehen und kann auch im Dramatischen noch Farben aus dem Orchester kriegen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Oper anzuhören, anzusehen durchaus auch und dann ja gerne drüber diskutieren. Mich hat der Schluss nicht überzeugt, ansonsten ist das ein sehens- und hörenswerter Abend in Chemnitz.
Völlig nachvollziehbar, so wie Sie es beschreiben. Uwe Friedrich, Gustave Charpentiers selten gespielte Oper Luise am Theater Chemnitz, inszeniert von Rahel Thiel, dirigiert von Maximilian Otto, in der Titelpartie Elisabeth Doppheide. Uwe Friedrich, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nicht nur das deutsche Chemnitz, auch das slowenisch-italienische Städteduo Nova Gorica und Gorizia trägt in diesem Jahr den Titel Kulturhauptstadt Europas. Heute haben beide Städte den offiziellen Beginn gefeiert. Das Fest begann mit einer grenzüberschreitenden Parade von Gorizia nach Nova Gorica. Es ist das erste Mal, dass sich ein urbaner Siedlungsraum, der sich über zwei Länder erstreckt, als Kulturhauptstadt Europas präsentiert. Die Eröffnungsfeier umfasste auch Musik, Tanz und Performances. Im Laufe des Jahres sind mehr als 400 Veranstaltungen zu den Themen Krieg und Frieden, Wiederaufbau und grüne Nachhaltigkeit geplant. Im sächsischen Chemnitz, ebenfalls europäische Kulturhauptstadt, fand die Eröffnungsfeier bereits am 18. Januar statt. Hamburg soll dank einer Schenkung des Milliardärs Klaus-Michael Kühne eine neue Oper in der Hafen City bekommen. Seit gestern ist das offiziell. Hamburgs Generalmusikdirektor Kentner Gano zeigte sich sehr erfreut über den Beschluss. Die Pläne für ein neues Opernhaus berührten ihn sehr. Nun gehe es darum, das Haus zu formen und mit Leben zu füllen. Der israelische Dirigent Omer Meir Welber, ab Herbst neuer Generalmusikdirektor, sagte, Kühne würdige, Zitat, mit seiner großzügigen Spende die immense Bedeutung von Kultur, Musik, Oper und Emotionen. Gestern hatten sich die Stadt Hamburg und die Kühne-Stiftung darauf geeinigt, eine neue Oper auf der Landzunge Bakenhöf zu bauen. Kühne hat angekündigt, für den Neubau bis zu 330 Millionen Euro zu geben. Die Stadt stellt das Grundstück zur Verfügung und kümmert sich um die Infrastruktur. Der Regisseur Tobias Kratzer, künftiger Intendant der Staatsoper, sprach gegenüber dem Hamburger Abendblatt von einem motivierenden Aufbruchssignal. Frankreichs Kulturministerium veranstaltet heute und morgen ein Kulturwochenende rund um künstliche Intelligenz. Es soll nach Regierungsangaben eine Plattform sein, auf der sich Forscher, Kreative und die Öffentlichkeit über den Platz der KI etwa in Literatur, Kunst und Musik austauschen können. Im Januar hatte Frankreichs Kulturministerin Dati erklärt, ihre Regierung werde das Urheberrecht angesichts der Herausforderungen durch KI und digitale Giganten schützen. Fast 40 internationale Organisationen aus dem Kultur- und Kreativbereich hatten im Vorfeld des Pariser KI-Aktionsgipfels, der am Montag und Dienstag stattfindet, Garantien und Regeln gefordert. Es werde keine ethische KI ohne Genehmigungen der Rechteinhaber geben, heißt es in einer Erklärung. Das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington ist Sitz des National Symphony Orchestra und der Washington National Opera. Jetzt hat Präsident Trump seine Absicht erklärt, die Leitung des Hauses zu übernehmen. Auf der Plattform Truth Social schrieb er, er habe beschlossen, Personen aus dem Kuratorium zu entlassen, die die Vision für ein, Zitat, goldenes Zeitalter der Kunst und Kultur nicht teilten. Er wolle sich selbst zum Vorsitzenden eines neu gegründeten Kuratoriums ernennen. Trump schrieb weiter, erst letztes Jahr habe es im Kennedy Center Drag-Shows gegeben, die speziell auf die Jugend abzielten. Das werde aufhören. In der renommierten Institution finden jährlich rund 2000 Kulturveranstaltungen statt.
Die amerikanische Künstlerin Christine Soon Kim lebt in Berlin. 2020 wurde sie auf einen Schlag in den USA berühmt, als sie nämlich zum Auftakt des Super Bowls, des Sportereignisses des Jahres, die Nationalhymne live in ASL übersetzte in die amerikanische Gebärdensprache. In ihrer Performance verkörperte sie die Emphase und den emotionalen Gehalt der Hymne mit ihrem ganzen Körper, das Wehen der Flagge oder das Thema Heimat mit einer das ganze Stadion umfassenden Geste. Für viele Amerikaner war es vielleicht das erste Mal, dass sie ASL als Sprache erlebten und nicht nur als eine Ansammlung von Gebärden. Mit dem Titel All Day, All Night zeigt nun das Whitney Museum in New York die erste Einzelausstellung der asiatisch-amerikanischen Künstlerin. Andreas Roberts hat die Arbeiten betrachtet und die Künstlerin Christine Soon Kim getroffen.
Christine Soon Kim öffnet ihre linke Hand, führt ihre rechte, ebenfalls geöffnete Hand zur linken Handfläche, berührt sie kurz mit dem Mittelfinger und lässt sie wieder wegschnellen, wie eine akustische Welle, die reflektiert wird. Diese Bewegung bedeutet in der amerikanischen Gebärdensprache das Wort Echo, ein Begriff, der sie fasziniert. Ihre Dolmetscherin Denise übersetzt.
Ich mag den Begriff Echo sehr, schon visuell. Ich finde das Wort wunderschön, diese vier Buchstaben, E-C-H-O. Und er beschreibt sehr genau die Erfahrung einer tauben Person. Dabei stammt er aus der Akustik. So wie jetzt gerade, Dennis echot, was ich sage, oder wiederholt, was ich gesagt habe, und dann wiederholt sie, was sie sagen, in Gebärdensprache. Ich sehe mir also einen Film mit Untertiteln an, und die Untertitel sind ein Echo.
Das Echo ist der Raum zwischen ihr und den anderen, und in diesem Raum bewegen sich ihre Kunstwerke, seien es nun Videoinstallationen, Zeichnungen, Performances oder Skulpturen. Alles dreht sich um Kommunikation, die Funktion von Sprache und um das Vermitteln der Erfahrung einer tauben Person in einer von Tönen beherrschten Welt. Zum Beispiel in der Videoinstallation Tables and Windows. Wie bei einem lustigen Gesellschaftsspiel stehen der deutsche Konzeptkünstler Thomas Mader und Christine Sumkim hintereinander, mal sie vorne, mal er, und übersetzen Begriffe in Gebärdensprache. Die hintere Person mit ihren Händen, die sie durch die angelegten Arme der vorderen Person durchgesteckt hat, die vordere mit dem Gesichtsausdruck. Nicht einfache Begriffe wie Doppelglasfenster im Berliner Stil, wackelnder Tisch mit Sonnenschirmloch in der Mitte oder Biergartentisch mit rauer Oberfläche voller Splitter. Das ist manchmal sehr lustig, zeigt aber auch, wie ungeheuer genau Gebärdensprache Dinge zu beschreiben vermag. Doch Christins und Kims bevorzugtes Medium sind ihre großen schwarz-weißen Kohlezeichnungen, erklärt Kuratorin Jenny Goldstein.
Ihre Zeichnungen stammen aus 2011, 2012, als ihre Karriere wirklich begann. Kohle auf Papier. Schwarze Kohle, weißes Papier. Das ist ganz bewusst so. Es gibt keine Farbe, keine Bedeutung hinter einer Farbwahl oder so etwas. Sie möchte einfach ihre Erfahrungen, Ideen oder Konzepte so direkt wie möglich vermitteln.
Die taube Künstlerin benutzt dabei oft universelle Sprachsysteme wie musikalische Partituren oder Geometrie als Werkzeug, um ihre Konzepte umzusetzen. Zum Beispiel in ihrer Reihe Degrees of Deaf Rage, was man mit gerade tauber Wut übersetzen könnte. Mit geometrischen Winkeln drückt sie die Stärke ihrer Wut in verschiedenen Lebenssituationen aus. Ein 15-Grad-Winkel für Arschlöcher, die sich nicht entschuldigen, 45 Grad für das Fehlen von Übersetzern in Konferenzen und 360 Grad für die Jahre, die sie mit Freunden und Familienmitgliedern erleben musste, die keine Gebärdensprache beherrschen. Ein anderes wichtiges Werkzeug sind für sie musikalische Partituren.
Sie ist nicht daran interessiert, etwas zu spielen. Sie benutzt die Notation als eine Art Hilfsmittel, um anders über Klang nachzudenken. Sie stellt also diese faszinierenden Fragen wie: Was ist der Klang eines Gefühls? Wie macht man eine Partitur, in der es um das Gefühl der Erwartung geht?
Oder um das Gefühl, ausgegrenzt zu werden. In dem Wandgemälde Ghosted Notes von 2024, das sich über mehrere Wände des Ausstellungsraums zieht, sind in Abständen schwarze Noten auf die weiße Wand gemalt. Die Notenlinien schlängeln sich über oder unter den Noten herum, berühren sie aber nie. Dazu sagt Christine Sun Kim:
Wenn die Noten auf den Notenlinien stünden, würden sie einen Ton enthalten. Aber keine der Noten sind auf den Notenlinien. Deshalb nennt man sie Ghost Notes. Es ist so, als ob die Notenlinien Angst hätten, die Noten zu treffen. Und deshalb vermeiden sie sie. Aber es ist auch ein Kommentar zu: Jemand könnte dich ghosten, ein Familienmitglied zum Beispiel. Wir haben das alle schon persönlich erlebt, aber es passiert auch im Beruf. Man schickt eine Anfrage oder eine E-Mail, um ein paar Bildunterschriften hinzuzufügen, und dann hört man nie wieder etwas.
Die Ausstellung All Day, All Night zeigt uns die Arbeit einer wichtigen Konzeptkünstlerin, die sich auf sehr originelle und hintergründige Weise mit dem Thema Kommunikation und Sprache beschäftigt. Und gleichzeitig führt sie die BesucherInnen in die taube Kultur und die faszinierende Welt der Gebärdensprache ein. Ihre erste Soloausstellung war längst überfällig.
Er ist als dritter Prager Fenstersturz in die Geschichte eingegangen und er markiert den Beginn des Kalten Krieges in Europa, der Tod des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk im Jahr 1948. 77 Jahre später nimmt Tschechien die Ermittlungen wieder auf. Bis heute ist nämlich nicht geklärt, ob versehentlich er aus dem Fenster gestürzt ist, ob er sich umgebracht oder ob er ermordet wurde, vielleicht im Auftrag von Josef Stalin. Der sowjetische Diktator hatte kurz zuvor die Prager Regierung gezwungen, ein kommunistisches Kabinett einzusetzen. Mit Masaryk starb der letzte demokratische Minister. Bisher geheim gehaltene Dokumente aus westlichen Archiven sollen nun Aufklärung bringen. Aus Prag berichtet Marianne Allweis.
Es ist ein Todesfall, der international Beachtung findet. Am Morgen des 10. März 1948 wird die Leiche des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk im Hof seines Arbeits- und Wohnortes des Černín-Palastes in Prag gefunden.
Als der Draht heute Vormittag die Meldung vom Tode Jan Masaryks brachte, ging diese Nachricht wie ein Lauffeuer durch Berlin.
Berichtet der RIAS. Klaus Mann beschreibt Prag damals als Auslandskorrespondent für eine US-Zeitung als eine Stadt in Trauer. Überall das Bild des Verstorbenen, in jedem Schaufenster zwischen Blumen, Kerzen, schwarzen Draperien. Vor den Bildern blieben die Menschen stehen. Jan Masaryk verkörpert für viele das demokratische Gewissen der Nation. Sein Vater ist Tomasz Garik Masaryk, Philosoph, Feminist, Mitgründer und erster Präsident der eigenständigen Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. Dessen Sohn Jan warnt früh vor Hitler und protestiert lange gegen die Kommunisten. Nach deren Februarputsch 1948 ist er der einzige pro-westliche Minister, der im Amt bleibt. Wenige Tage später stürzt er aus seinem Badezimmerfenster. Die Behörden sprechen von Selbstmord, doch die Zweifel sind von Anfang an groß.
Whether he had been killed by the communists or in disillusionment had taken his own life is not yet known. Truth had ceased to come out of Czechoslovakia.
Ein Mord im Auftrag der kommunistischen Führung in Prag oder in Moskau oder doch verübt durch das eigene Umfeld? Ein Selbstmord aus Verzweiflung, vielleicht auch ein Unfall? Auch heutzutage ereignen sich rätselhafte Fensterstürze in Russland, gerade in St. Petersburg. Ein Liedermacher soll bei einer Wohnungsdurchsuchung Suizid verübt haben. Russische Dissidenten berichten von ähnlichen Fällen, die sich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine häufen. Der Prager Fenstersturz markiert jedenfalls eine Zeitenwende, die definitive Machtübernahme der Kommunisten im Ostblock und damit die Teilung Europas und den Beginn des Kalten Krieges. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus wird in Tschechien nun neu ermittelt. Nach der ersten Auswertung von neuen Erkenntnissen kam die Polizei zu dem Schluss, dass es angebracht ist, wieder tätig zu werden, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die erste Phase eines strafrechtlichen Verfahrens ist bereits im Gang. Das Amt zur Dokumentation und Aufklärung der Verbrechen des Kommunismus führt das Verfahren. Es gehört zur Polizei. Seit 1993 hat das Amt mehrmals ermittelt, immer ohne Ergebnis. Zuletzt wurde der Fenstersturz 2021 zu den Akten gelegt. Vor einem halben Jahr erhielt das tschechische Außenministerium jedoch neue Dokumente, bisher geheim gehaltene Archivalien aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Der Journalist Jan Horák hatte vorab exklusiv Einsicht. Die wichtigste neue Information ist, dass Jan Masaryk am Vorabend seines Todes einen heftigen Streit mit drei Männern hatte. Wir haben keine Namen, keine Identität oder Nationalität, aber wir wissen, dass mindestens einer von ihnen Tscheche war, denn Masaryk schrie sie auf Tschechisch an.
Masaryk na ně křičel česky.
Tohle pro vás neudělám.
Ich werde das nicht tun. Ich werde alles unterschreiben, aber nicht das. Ich werde alles tun, aber das geht nur über meine Leiche.
Ale tohle projde jen přes mou mrtvolu.
Das waren demnach die letzten Worte des letzten demokratischen Ministers der Nachkriegs-Tschechoslowakei. Inzwischen ist ein Teil der neuen Unterlagen online zugänglich. Historiker mutmaßen, dass Masaryk gezwungen werden sollte, einen Mitgliedsantrag an die Kommunistische Partei zu unterschreiben. Die Idee, nach Dokumenten in westlichen Archiven zu forschen, hatte der Historiker und konservative Abgeordnete Pavel Žáček. Mehrfach bat er tschechische Außenminister darum, ausländische Verbündete anzusprechen. Doch erst der jetzige Minister Jan Lipavský, inzwischen parteilos, früher bei den Piraten, wurde tätig. Ermittelt wird nun explizit wegen des Verdachts auf Mord.
Aus Prag berichtete Marianne Allweis. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Klaus Bukatzky.
Populismus ist ein Schauspiel, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Selbstgerechte Politiker treten als rebellische Volkstribune auf und hetzen das sogenannte Volk auf gegen die sogenannte Elite, beschrieb Uli Bernays, was wir in diesen Tagen weltweit erleben müssen. In skandalträchtigen Auftritten verletzen sie die Regeln des Anstandes und die Regeln des guten Geschmacks, um die dumpfen Instinkte all jener zu wecken, die sich als zu kurz gekommene empfinden. Von der Gefolgschaft der Loser nämlich erhoffen sich die Populisten den Sieg. Aber offenbar nicht nur davon. Um ihren Endsieg zu erreichen, schrecken sie in der AfD ja auch nicht vor Äußerungen zurück, die, milde gesagt, mehr als irritierend sind. Die Parteivorsitzende Alice Weidel bezeichnet Hitler als Kommunisten, erinnerte die Süddeutsche Zeitung. Sind das Ausrutscher? Wurde Jens Christian Wagner gefragt. Das Spiel mit NS-Rhetorik, das Verwischen der Tabugrenze, gehört zur AfD-Strategie der geschichtspolitischen Normalitätsverschiebung, antwortete der Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. So neu ist das gar nicht. Die Behauptung, die Nationalsozialisten wären links gewesen, hat Erika Steinbach, früher für die CDU im Bundestag, heute in der AfD, schon 2012 in die Welt gesetzt. Dass Leute, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, als Nazis beschimpft werden, ist inzwischen weit verbreitet. In der Gedenkstätte Buchenwald bekommen wir ständig E-Mails und Social-Media-Kommentare mit solchen Unterstellungen. Unterstellung scheint hier aber ein sehr milder Ausdruck zu sein. Jetzt wollen wir dann doch auch einmal sehr deutlich werden. Wer Menschen, die zu den Werten unseres Grundgesetzes stehen, als Nazis beschimpft, der beleidigt sie. Und das darf in den sogenannten sozialen Medien im Internet einfach alles so geschehen? Besonders perfide ist, dass Hass, Vorurteile und Antisemitismus in diesen Netzwerken oft als zynischer Humor daherkommen und daher bei Jugendlichen besonders verfangen, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darauf muss Politik jetzt reagieren und in der Regulierung neue, deutlich restriktivere Wege gehen, erklärte im Interview Nathanael Liminski. Künftig werden wir deutliche Einschnitte vornehmen müssen, kündigte der christdemokratische Medienminister des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen an. Wir müssen alle Optionen prüfen. Zwischen dem bisherigen Ansatz der Selbstverpflichtung, Basisregeln und einem Totalverbot, wie es Australien erwägt, liegt ein weiter Raum. Und der sieht für Nathanael Liminski so aus. Das Angebot an die Plattformanbieter lautet: Ich will als Medienminister des größten deutschen Landes über Alternativen zum Verbot reden. Aber man muss sich der Verantwortung stellen. Zu sagen, man habe gar nichts mit Inhalten zu tun oder alles müsse grenzenlos erlaubt sein, das ist Geschichte. Die Lösung liegt in einer rechtlich wirksamen wie verhältnismäßigen Regulierung, die von den Menschen akzeptiert wird. Dann können wir nur hoffen, dass seine Initiative Erfolg hat. Die Europäische Union möge ihr Regelwerk tatsächlich verschärfen, was die Anarchie in der digitalen Welt angeht. Dass Regelverletzungen und Provokationen das Publikum auf die Dauer strapazieren, müssen früher oder später auch Populisten feststellen, meinte in der Neuen Zürcher Uli Bernays zur politischen Welt hier draußen. Tatsächlich dient der Populismus eher der Machtgewinnung als der Machterhaltung. Das könnte ja fast aufmunternd klingen, wenn wir da auch eine andere Stimme hören. Die Geschichte der Macht ist immer auch eine Geschichte der Einhegung ihrer Gefahren. Das sagte die Historikerin Annette Kehnel. Die Menschen riefen gerne nach starken Herrschern, insbesondere in Krisenzeiten, aber sie wussten auch um die Gefahr der Selbstzerstörung, die mit dem Größenwahn einhergeht, meinte sie im Interview mit der Rubrik Christ und Welt in der Wochenzeitung Die Zeit. Im Mittelalter war allgemein bekannt, Superbia, der Hochmut macht blind, er raubt den Verstand, er entmenschlicht. Mir scheint, man hat im Mittelalter sogar schneller die Geduld mit Machtmissbrauch verloren, als wir das heute tun. Nicht ganz so weit in die Vergangenheit geht ein anderer zurück. Wir erleben jetzt zwar eine Zeit, in der autokratische Systeme erstarken, aber wir sind völlig andere Menschen als die von 1933, sagt Tom Tückwer, Jahrgang 1965. Ich glaube an unsere Kinder, die sich momentan noch total zerreißen, weil sie merken, dass ihre Eltern ihnen unerwartet einen Sauladen hinterlassen haben, meint der Regisseur im Interview mit der Welt am Sonntag. Sie sehen die Lage der westlichen Welt als Scherbenhaufen und sind wütend. Manche reagieren darauf mit neuen Utopien, andere mit zynischer Aggression. Das muss sich wahrscheinlich ein Jahrzehnt lang zurechtzanken. Da kommen dann harte Zeiten auf uns zu. Das Gammeln hat auf jeden Fall etwas Befreiendes. Es entlastet die Seele, empfiehlt die Historikerin Annette Kehnel. Die Fähigkeit zur Gelassenheit hatte einst einen hohen Wert. Und ich denke, daran könnten wir uns erinnern.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick heute von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.